Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich grüße Sie mit dem Wort, das alle Jahre im Losungsbüchlein über dem Karfreitag steht, und das können wir gleich gemeinsam sprechen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schwester Magdalene hat heute beim Frühstück gesagt, wir feiern den Karfreitag. Jawohl, wir haben Grund zum Feiern. Unser Leben soll ein Dank sein für Golgatha. Dann beten wir. Lieber Herr Jesus, wir können dir gar nicht genug danken dafür, dass du diesen Weg wirklich bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz für uns gegangen bist. Und das Große ist, dass dein Tod nicht das Ende war, sondern der Doppelpunkt in ein neues Leben. Herr, danke, dass du jetzt selber unsere Gedanken, unsere Herzen und Sinne zu dir sammeln kannst. Blende alles aus, was uns irgendwo noch belasten und ablenken will. Mach du uns still und rede du. Danke dafür. Amen. Man kann sie ja zurzeit in allen Läden, Bäckereien und Ähnlichem sehen, die Osterlämmer. Und ich habe mich gefreut, dass es hier in der Küche so eine Lammform gab. Das ist doch wirklich schön. Vielleicht haben Sie selber ja auch eins gebacken, ein Osterlamm. Wir wollen heute diesem Lamm ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Für die auswärtigen Gäste will ich sagen, wir haben ein sehr ungewöhnliches Thema für diese Osterfreizeit, und zwar alttestamentliche Spuren zu Kreuz und Auferstehung. Alttestamentliche Spuren zu Kreuz und Auferstehung, und da soll es heute um das Lamm gehen. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt schon eine mehrgliedrige Schriftlesung, aber Sie merken gleich, dass auch das Lamm aufnimmt. Ich gehe zuerst zu Jesaja 53, wo es prophetisch vom leidenden Christus heißt, Jesaja 53, Vers 2, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, war er so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Diese Worte sprach Jesaja rund 700 Jahre vor Christus, prophetisch. Und wir springen jetzt in die Zeit von Jesus. Da sagt der Täufer Johannes in Johannes 1, Vers 29 und zeigt auf Jesus, wie wir es ja in dem Grünewaldbild so vor uns haben. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29 und dann in Vers 36 noch einmal. Und der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Drei Zeugen, die dieses Lamm aufnehmen. Und jetzt müssen wir unbedingt das Lied vom Lamm singen. Das ist die Nummer 62. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Und bei diesem Lied werden wir Zeuge eines Gesprächs zwischen dem Vater und dem Sohn. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder. Und die Antwort des Sohnes ist, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will's gern tragen. Von unserem Thema her kommen wir von den Röcken von Fell am ersten Abend über die Arche heute zum Passafest. Und ich möchte zuerst die Verse in 2. Mose 12 beim Auszug aus Ägypten mal im Zusammenhang lesen. 2. Mose 12, 1 bis 13. 2. Mose 12, 1 bis 13. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie ein Lamm aufessen können. Denn mal überlegen, wie viele Leute man braucht, damit man ein Lamm essen kann. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen und sollt es verwahren bis auf den 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf und Schenkeln und inneren Teilen essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr's mit Feuer verbrennen. So sollt ihr's aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand, und sollt es essen, als die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Und danach kommt, dass dieser Tag Gedenktag sein soll. Sie können das ja vielleicht zu Hause nochmal nachlesen. Ich möchte gleich beim Schlüsselvers einsteigen und nachher durch den Text gehen. In Vers 11 heißt es am Schluss: Es ist des Herrn Passa. An dieser Stelle steht das Wort Passa zum allerersten Mal in unserer Bibel. Die erste Erwähnung. Und es bedeutet, und das ist in Vers 13 auch ausgeführt, vorübergehen, Übergang, Verschonung. Und wir haben immer wieder gesagt, Passa heißt schonendes Vorübergehen. Gott selbst ist es, der durch Ägypten zieht, um alle Erstgeburt bei Mensch und Tier zu töten. In jedem Haus in Ägypten gab es einen Toten. Entweder den erstgeborenen Sohn oder das stellvertretende Lamm. Wir wollen nun an diesem Passatext entlang gehen und immer wieder den Bogen schlagen zu dem, was Paulus in 1. Korinther 5 sagt: Wir haben auch ein Passalamm. Das ist Christus. Also wir kommen gedanklich heute durch die ganze Bibel. Gehen wir zu Vers 1 und 2 in 2. Mose 12. Dieser Monat soll bei euch der erste sein. Ich habe drüber geschrieben, eine neue Zeitrechnung. Ein Doppelpunkt, ein Neustart. Für das Volk Israel beginnt mit diesem Abschnitt eine neue Epoche. Die Zeit der Knechtschaft ist endgültig vorbei. Der Bruch mit dem Pharao ist vollzogen. Israel ist frei. Dieser Neuanfang ist der Anfang eines neuen Kalenders. Wenn man weiterliest im 2. Buch Mose, wird immer wieder darauf Bezug genommen. Im 2. Monat nach dem Auszug, im 2. Jahr nach dem Auszug. Und sogar als sie längst in Israel im verheißenen Land sind, heißt es beim Tempelbau, der Beginn des Tempelbaus 480 Jahre nach dem Auszug. Immer wieder wird auf diesen Punkt Bezug genommen. Das ist wirklich ein Startschuss in ein neues Leben. Natürlich geht der ökologische Kalender weiter, aber für die Israeliten bedeutete dieser Kalender wirklich der Anbruch einer neuen Epoche. Und nun gehen wir zur Vorbereitung und dem Ablauf des Passamahles ab Vers 3. Da haben wir zuerst in Vers 3 bis 6 das Schlachten der Passalämmer. Der Monat, in dem die Passanacht liegt, wir sind gerade auch da drin, ist der Monat Abib oder Nisan, so der Übergang von März zu April, also der Frühlingsmonat. Habt ihr vorher aufgepasst, am wievielten Tag sollte der Hausvater ein Lamm aussuchen? Am 10. Tag. Und wann soll der schlachten? Am 14. Also 4 Tage wusste die ganze Familie, das ist unser Lamm. Das ist unser Lamm. Vielleicht haben die Kinder damit gespielt und eine besondere Beziehung zu ihm bekommen. Und dann am 14. Tag sollte dieses Lamm geschlachtet werden. Bei diesem ersten Passa noch in Ägypten hatte diese Schlachtung auch noch eine grundlegende Distanzbedeutung, Abkehr. Die Ägypter mochten kein Kleinvieh. und das Schlachten von Kleinvieh war sogar verboten. Und so wurde die Schlachtung dieser Jungtiere zu einem Zeichen der ganz scharfen Wende von der Knechtschaft der Ägypter zur Erlösung und Befreiung, von der Unterdrückung unter die Kultur der Ägypter zur Gefolgschaft des lebendigen Gottes. Wir gehören zu Jahwe, zum lebendigen Gott. Schauen wir uns den Zeitpunkt noch an. Wann sollte das Lamm geschlachtet werden? Am 14. Tag und zu welcher Zeit? Gegen Abend. Nun, der Abend in Israel beginnt ab der 9. Stunde. Der israelische Tag von morgens 6, 9. Stunde ist dann mittags um 3. Um 3 war die Todesstunde von Jesus, 15 Uhr. Heute Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, diese Stunde miteinander zu erleben. In Markus 15 heißt es, um die 9. Stunde hauchte Jesus sein Leben aus. Haben wir heute Morgen in Zeit mit Gott gelesen. Dann ist in diesem Vers noch festgehalten, in Vers 6, die ganze Gemeinde. Jeder sollte beteiligt sein, damit keiner sagen kann, ich hatte nichts damit zu tun, das haben andere gemacht. Ich wusste nichts davon. Durch das gemeinsame Handeln werden Familien, selbst wenn sie gar nicht alle beieinander wohnten, zu einer großen Gemeinschaft zusammengeschlossen. Nun gehen wir einen Vers weiter zu Vers 7, dieses Zeichen an der Tür. Wo sollte das Zeichen angebracht werden? An den Türpfosten und oben. Nicht auf dem Boden, man soll nicht drauf treten. Ja? Um die Häuser der Israeliten kenntlich zu machen, sollen sie von dem Blut der geschlachteten Passatiere an die Türpfosten und die Oberschwelle streichen. Damit wird kenntlich gemacht, in diesem Haus wohnen Menschen, die zu Jahwe gehören wollen, zu dem Gott der Israeliten. Und wir haben ja unter uns auch ein paar älteste Söhne. Ich stelle mir vor, wie diese ältesten Söhne peinlich genau aufgepasst haben, dass der Vater ja alles ganz genau so macht, weil sie wussten, dieses Lamm stirbt an meiner Statt. Ganz persönlich, dieses Lamm für mich. Gehen wir einen Vers weiter, Vers 8 bis 10, zur Zubereitung und dem Ablauf des Passamahles. Wie sollte das Passalamm zubereitet werden? Gebraten. Am offenen Feuer, am Feuer gebraten. Wie könnte man denn sonst ein Passalamm, ein Lamm zubereiten? Bitte? Kochen, dazu müsste man es auseinandernehmen, ja, damit die Teile in den Kochtopf reinpassen. Ja, das am Feuer braten war die schnellste Art der Zubereitung. Roh durfte auch nichts gegessen werden. Und damit kommt jetzt wieder die Abgrenzung zum Ausdruck. Das Essen von rohem Fleisch war im alten Orient ein verbreiteter Ritus bei Götzenfesten. Das Passamahl ist eine deutliche Abgrenzung. Also nicht roh, nicht gekocht. Das Tier sollte im unzerteilten Zustand sein. Und jetzt springen wir zu einem Psalmvers. Und auch noch ins Neue Testament, Psalm 34, Vers 20 und 21, der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr, er bewahrt ihm seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Und wenn Sie jetzt zum Johannesevangelium springen, Johannes 19, Vers 32 und 33. Johannes 19, 32. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten, der mit Jesus gekreuzigt war, die Beine und danach auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Damit konnte man den Tod beschleunigen. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Was sollten sie zum Fleisch dazu essen? Bitte? Bittere Kräuter, jawohl. Und was für Brot? Ungesäuerte Brotfladen, ihr kennt es heute auch noch, diese Matzen, ja? Ja. Diese ungesäuerten Brotfladen sind Nomadenbrot oder Sklavenbrot. Als Israel noch unter der Peitsche der ägyptischen Treiber war, hatten sie oft nur die Möglichkeit zu dieser raschen Brotzubereitung, weil man den Teig nicht gehen lassen konnte. Doch mehr noch als die Matzen sollten die Israeliten durch die Bitterkräuter an all das Bittere erinnert werden, was ihnen von den Ägyptern angetan wurde. Und wie sollten sie es essen? Gemütlich, im Sessel sitzend? Ja, angetan wie auf eine Wanderung. Ich habe drüber geschrieben, Passa, ein Fluchtmahl und ein Weihemahl. Vers 11. So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die Hinwegeilenden, denn es ist des Herrn Passa. In Eile soll es gegessen werden. Die Teilnehmer tragen Wanderkleidung. Wir wissen ja, die Israeliten hatten lange Gewänder und die waren beim Gehen oft hinderlich und die wurden mit einem Gürtel oder mit einem Strick hochgebunden, damit man einfach leichter laufen konnte. Um die Hüften gegürtet, Schuhe und Sandalen schützten gegen Hitze und spitze Steine. Der Stab, das Zeichen des Aufbruchs, auf den man sich stützen kann, mit dem man mal auch ein wildes Tier abwehren kann. Israel sollte für die bevorstehende Wanderung bereits schon vor der Mahlzeit gekleidet sein. Sie mussten während dieser Nacht jederzeit bereit sein zum Aufbruch. Ein Ausleger schreibt, die Passafeier ist nicht einmal derer, die danach satt liegen bleiben und schlafen, sondern ein Signal zu entschlossenem Aufbruch. Und hier steht nun dieser Satz, den ich vorher an den Anfang gestellt habe. Es ist des Herrn Passa. Das erste Mal die Erwähnung dieses Begriffs Passa. Übergang, Vorübergang, Übersprung, Verschonung, Schonen des Vorübergehen. Gott selbst ist es, der durch Ägypten zieht, um alle Erstgeborenen bei Mensch und Tier zu töten. In jedem Haus gab es ein Todesopfer. Entweder der Tod des stellvertretenden Lammes oder der Tod des Erstgeborenen. Vom Pharao bis zu den Ärmsten. Und der Erstgeborene bei den Israeliten hat es ganz persönlich erlebt, dieses Lamm für mich. In den letzten Tagen waren wir ja in dem Heft Zeit mit Gott im Markus-Evangelium. Viele von Ihnen kennen es ja. Und da war am 11.04. der Barabbas erwähnt. der, der eigentlich an dem Kreuz hätte hängen sollen, an dem dann Jesus hing. In Markus 15 wird er erwähnt. Und da wird am 11.04. gefragt, was mag aus Barabbas geworden sein? Jesus starb damals an seiner Stelle. Nur darum konnte der Schuldige freikommen. Was für ein Tausch! Ob Barabbas das wohl im tiefsten Sinn begriffen hat? Und wir? Barabbas erlebte es ganz praktisch. Der hängt an meinem Kreuz. Wegen dem bin ich frei. Was bei allen vorausgegangenen Plagen unausgesprochen vorausgesetzt wird, wird hier ausdrücklich gesagt. Das Gericht Gottes ist nicht nur ein Schlag gegen den Pharao und die Ägypter, sondern auch gegen die ägyptischen Gottheiten. In Vers 12 heißt es, ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Die Götter der Ägypter müssen sich als ohnmächtig erweisen. Sie sind Gott gegenüber Nicht-Existenzen, Nichtse. Und dann kommt diese Unterschrift, ich bin der Herr. Am Sinai wird es dann noch deutlicher, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist hier wie eine Unterschrift unter das, was Gott hier tut. Damit bekräftigt Gott, dass er der einzige Retter ist. Bei einem Gerichtszug wird er an euch vorübergehen, verschonend. Er geht an den Menschen vorüber, die sich hinter so einer mit Blut bestrichenen Tür befinden. Und dabei ist das Blut nur das Zeichen dafür, dass in diesem Haus Menschen wohnen, die den Willen Gottes tun. Schlagen wir den Bogen ins Neue Testament. In 1. Korinther 5 nimmt Paulus dieses Geschehen aus 2. Mose 12 auf und sagt, wir haben auch ein Passahlamm, das ist Christus. Er schreibt das an die Korinther auf dem Hintergrund übler Zustände und er befürchtet, dass diese Zustände in Korinth wie ein Sauerteig sind, der die ganze Gemeinde durchsäuert. Die Hausfrauen, die in der letzten Zeit vielleicht Hefegebäck gemacht haben, konnten das ja nachvollziehen, wie die Hefe den ganzen Teig durchwirkt. Wir wissen das, wie das geht mit Sauerteig oder mit Hefe. Und Paulus hat Angst, dass das Negative, was in Korinth ist, wie so ein Sauerteig ist, das sich um und um frisst. Und deshalb fordert er die Korinther und damit auch uns auf, das zu tun, was bis heute in streng jüdischen Häusern äußerlich zu Beginn des Passafestes praktiziert wird. Der Hausvater geht mit einem Licht durch das ganze Haus und überzeugt sich davon, dass kein Sauerteig mehr da ist. Paulus deutet das in diesem 1. Korintherbrief geistlich. Deshalb ist dieser Vers vom Passahlamm, das Christus ist, eingerahmt von Vers 7a. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Und dann kommt die Begründung, denn wir haben auch ein Passahlamm. Das ist Christus, der geopfert ist. Und in Vers 8 noch einmal, darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit. Lauterkeit ist durchsichtig, klar und Wahrheit. Zielt auch wieder ganz persönlich auf uns. Wo ist heute bei mir, bei uns dran, alten Sauerteig wegzuschaffen, zu entfernen, zu Christus, dem wahren Passahlamm zu bringen? Und damit kommen wir zur persönlichen Bedeutung des Passahmahles für uns mit der Erfüllung durch Jesus, unser Passahlamm. Ich möchte jetzt teilweise zusammenfassen und einfach persönlich zuspitzen, die persönliche Bedeutung für uns. Wir hatten angefangen mit der neuen Zeitrechnung. Gibt es in unserem Leben auch so eine neue Zeitrechnung? Von einer Freizeit im CVJM wird berichtet, dass die Jungs damals eine Zugfahrt machten mit einem Zwischenstopp in Ulm. Und bei diesem Zwischenstopp in Ulm kam einer der Freizeitleiter mit einem Teilnehmer in ein Gespräch über Jesus und hat ihm gesagt, es genügt nicht, dass du aus einem frommen Elternhaus kommst. Du brauchst selber den Anschluss an Jesus. Und dieser Junge hatte zuvor sich so einige krumme Dinger geleistet. Und es kam hinterher nach diesem Ausflug auch noch zur Sprache. Und als er dann Rede und Antwort stehen musste, da hat er gesagt, das war vor Ulm. Ja, er wusste genau, damals in Ulm hat mein persönlicher Wendepunkt begonnen. Mein persönlicher Weg mit Jesus, das war meine Zeitenwende, mein Doppelpunkt, mein Anfang einer neuen Epoche, wie damals beim Volk Israel. Gibt es auch in unserem Leben solch eine neue Zeitrechnung? Oder gibt es auch in unserem Leben solch eine Abkehr von den Gottheiten der Ägypter? Die heißen vielleicht bei uns ganz anders. Da ist das so, was man tut, was allgemeiner Konsens ist. Wonach richte ich mich aus? Was sind meine Wertmaßstäbe? Gibt es auch in meinem Leben solch eine Abkehr von den Gottheiten der Ägypter? Sie merken, die Fragen gehen ganz persönlich. Und ist es auch für uns so eine beglückende Gewissheit, wie für den erstgeborenen Sohn und für alle, die hinter dieser Tür waren, wo die Türpfosten und die Oberschwelle mit Blut bestrichen war? Dieses Lamm für mich. Ja, wir sind mitten in der Zusammenfassung. Gibt es auch in unserem Leben eine neue Zeitrechnung? Gibt es auch in unserem Leben eine Abkehr von den Gottheiten der Ägyptern? Gibt es auch in unserem Leben die beglückende Gewissheit, dieses Lamm für mich? Und jetzt gibt es noch drei weitere Gedanken. Sind wir auch aufbruchbereit oder liegen wir so gern satt und wohlig im Unsrigen? Paulus schreibt an die Epheser, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit, oder im ganzen Kapitel 6 diese geistliche Waffenrüstung. Ich sagte vorher, das Passamahl war auch ein Flucht- und Weihemahl. Darf es auch bei mir immer wieder neu zu dieser kompromisslosen Weihe kommen? Ich will kompromisslos ab heute oder ab heute wieder ganz neu zu Jesus gehören. Ich weiß nicht, vielleicht sind einige von Ihnen auch, die früher im EC waren. Im EC gab es früher die Weihestunde. Das war für Neulinge etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich habe das schätzen gelernt. Einmal im Vierteljahr so eine Weihestunde, so ein ganz neuer geistlicher Knotenpunkt mit Jesus. Kompromisslos. Fluchtmal und Weihemal. Und wo ist bei mir, bei uns heute dran, alten Sauerteig wegzuschaffen, zu entfernen und ganz neu zu Christus, dem wahren Passahlamm, zu gehören? Vielleicht nehmen Sie sich diese Passageschichte heute noch einmal vor und ziehen selber diese verschiedenen Bögen zum Karfreitagsgeschehen, zu unserem Passahlamm. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du dieses Passahlamm für mich, für uns geworden bist, dass wir wissen, wohin mit unserem alten, elenden, dreckigen Sauerteig, dass wir ihn abladen dürfen auf dich, zum Kreuz bringen und dass wir ganz neu diese Weihe, diese kompromisslose Nachfolge auch ab heute und hier eingehen dürfen. Danke, Herr, dass du durch dein Wort weiter zu unseren Herzen reden möchtest, auch heute an diesem Karfreitag. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Ja, und Jesu, es ist vollbracht, ist auch der einzige Grund dafür, dass wir zu Gott Vater sagen können. Das hat er uns erworben und das wollen wir jetzt auch ganz bewusst tun und zum Schluss noch gemeinsam das Vaterunser beten. Und wer mag und kann, kann auch gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Dann wünschen wir Ihnen einen ganz gesegneten Karfreitag. Und vielleicht kann ich für die auswärtigen Gäste noch sagen, Sie könnten ja diesen Impuls aus der Osterfreizeit aufnehmen und die Todesstunde von Jesus ganz bewusst erleben, heute Mittag um 3 zur 9. Stunde.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.